Boah, aber ich schmeiß die vehement aus, auch wenn es der Chefarzt ist, ne?
Okay,
ich hatte dieses schlagende Herz oder dieses Lebenselixier, ich hatte es in der Hand und es schlug in meinen Händen.
Ah, okay.
Ich habe zwischenzeitlich das Herz ausgeschaltet.
Ah,
und,
okay.
Ne, und wegen mir lebt er jetzt weiter.
Ja, ja, ja.
So ein Frankenstein-Ding.
Was ist das überhaupt legal? Hätte das denn das so
nee,
sagt?
Eigentlich gar nicht.
Also eigentlich hätte das gar nicht sagen.
Eigentlich hätte ich damit richtig stumpf machen können, wenn ich es gewollt hätte.
Ja.
Ja. Das war mein erstes Weiterbildungsjahr. Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Das wäre jetzt anders. Der hat keine Ahnung. So. Ich erzähle dir gerade das, was wichtig ist. Ne?
Darkroom-Dialoge. Der Late-Night-Sex-Talk mit Fabian Michaelis.
Herzlich willkommen zu Darkroom-Dialoge und zur letzten Folge unseres dreitägigen Sommer-Specials mit Lea, der Urologin. Und heute geht's um Feminismus in der Medizin, würde ich mal so als weites sagen. Genau, und bevor wir darüber sprechen, natürlich noch bitte abonnieren und liken und kommentieren. Damit helft ihr uns und es kostet euch nichts. Dankeschön. So, jetzt reden wir über Feminismus. Als du Medizin studiert hast, angefangen hast zu studieren, hattest du da das Gefühl, dass es Männer leichter haben?
Als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich nicht das Gefühl. Das ist was, das kommt halt irgendwann. Ne? Ich meine, na klar, du sitzt in den Vorlesungen und 95% der Dozenten sind Männer. Dann hast du mal zwischendurch eine weibliche Dozentin. Das ist dann aber eher die Ausnahme. Ne? Das fällt einem schon auf. Ich muss aber sagen, ich habe mir da damals wenig Gedanken drüber gemacht. Das war halt einfach so. Ne?
Wann war denn das erste Mal, dass es dir aufgefallen ist?
Nicht in der Uni. So, wobei das war dann schon was so, ja, also zum Beispiel die Direktorin der Rechtsmedizin, das war eine Frau, ne?
Mhm.
So, und das war dann aber schon so was Krasses, ne? Und man hat die aber auch irgendwie bewundert. Man fand das irgendwie so, wow, krass, die leitet hier das Rechtsmedizinische Institut, ne? Das war schon so ein, hatte man schon echt Respekt vor, ne? Dann hat sich schon gedacht, boah, Wahnsinn, das will ich auch mal, ne? Also, so will ich auch mal sein, so eine Vorbildfunktion, ne? Das kam dann eher irgendwann so im Alltag, ne, als man angefangen hat zu arbeiten und so gemerkt hat, so krass, ich hab's hier wirklich schwerer. Also nicht nur bei Chefärzten oder Kollegen, sondern eben auch bei Patienten und Patientinnen.
Erzähl mal ein Beispiel.
Naja, also erstmal wird man ja nicht ernst genommen. Ne, es ist klar, jetzt als junge Uni-Abgängerin, als Assistenzärztin im ersten Ausbildungsjahr oder im Weiterbildungsjahr, muss ich auch nicht ernst genommen werden. Ich habe von Toten und Blasen keine Ahnung. Ne, das ist okay. Aber je weiter man kommt und je mehr Jahre du auf dem Buckel hast und je mehr du dich auskennst und du gehst ins Patientenzimmer als Ärztin und es ist aber ein Pfleger dabei. Oder ein Pflegeschüler sogar. Ne? Also die Situation gab es auch schon. Der war noch nicht mal ausgebildeter, examinierter Krankenpfleger. Der war halt gerade irgendwie genauso Schulabgänger, gerade erstes Jahr Krankenpflegeausbildung, hatte jetzt gerade seinen Einsatz in der Urologie. Und wir stehen gemeinsam am Patientenbett und der guckt nur ihn an und redet nur mit ihm. Ich mir so dachte, der hat keine Ahnung. So, ich erzähle dir gerade das, was wichtig ist. Ne? Das sind so Situationen. Dann gibt's Das ist jetzt das eine, dass man eben nicht so ernst genommen wird oder die Frage, wann kommt denn der Arzt? Ne, du sitzt da eine Viertelstunde, erklärst akribisch so der Eingriff, der am nächsten Tag gemacht werden muss. Du erklärst wirklich gut und hast auch Ahnung und bist kompetent. Und dann kommt diese Frage, kommt dann auch noch ein Arzt?
Kommt die Frage nur von Männern oder auch
Nein,
von Frauen?
Nein, die kommt von Männern und Frauen. Das ist kein Männerproblem. Es ist vielleicht mehr ein Generationenproblem.
Ja.
Dass schon, je jünger die Patienten und Patientinnen sind, die Akzeptanz für weibliche Ärztinnen höher ist. Oder die das als normaler ansehen, ne? Weil natürlich in deren Umfeld auch Freundinnen, Schwestern, Cousinen, was weiß ich, in irgendwelchen höheren Berufen auf höheren Positionen sind. Ne? Für die ist das jetzt nichts Ungewöhnliches. Ne? Oder auch das, es gibt zum Beispiel mein Bruder, der einen Eingriff vor sich hatte, hatte da die Oberärztin, oder vielleicht war es auch nur in Anführungsstrichen eine Fachärztin, die hat ihm das total toll erzählt, kam super kompetent rüber, hat sich total gut aufgehoben gefühlt, wohingegen dann der Chefarzt bei der Visite irgendwie so irgendwas dahin gelabert hat, was er überhaupt nicht verstanden hat, schwebte da rein und schwebte wieder raus und er sich gesagt hat, ich möchte wieder die Ärztin zurück. Mhm. Ja? So, jetzt ist mein Bruder natürlich eine andere Generation, aber es gibt eben auch die Generation, für die ist eben dieses Bild eines Arztes, ne, dieser alte weiße Mann mit einem Kittel und einer Brille und am besten noch dieser Stirnlampe, mhm. ne, das ist irgendwie so eingebrannt, ne.
Ja, aber man kann es ja auch als Laie manchmal nicht so einschätzen, ne? Nein, weil es gibt ja durchaus auch so diese Leute, die so wahnsinnig unfreundlich sind und eigentlich nicht gemacht sind für einen Patientenkontakt generell, also jetzt egal ob männlich oder weiblich, aber wahrscheinlich fachlich sehr gut.
Ja.
Sinn. Ja. Ne? Und bei leichten OPs ist das immer nur eine Sache. Ja. Aber ich würde mir denken, wenn ich jetzt eine krasse Herz-OP hätte, es kann von mir aus ein Außerirdischer operieren. Ja. Hätte gerne der das am besten kann.
So, also ne? es gibt tatsächlich Studien, dass Frauen oder Patienten generell eine deutlich höhere Überlebenschance haben, und deutlich höher bedeutet irgendwas um die 30%, wenn eine Frau die Operation macht. Und das hat gar nichts damit zu tun, es ist multifaktoriell, du kannst jetzt gar nicht sagen, das liegt da und daran, sondern es sind so mehrere Sachen. Ne? Also es gibt
es
ist ein Faktor ist die Fürsorge. Das heißt, so was ich gerade gesagt habe, diese Aufklärungsarbeit, dieses Mitnehmen von Patientinnen, das ist bei Frauen deutlich mehr. Das heißt, Ärztinnen ist es wichtiger, Patientinnen einen Eingriff richtig zu erklären und die mitzunehmen und in die Therapieentscheidung mit einzubinden. Und auch die Fürsorge nach einem Eingriff, also sich danach noch um die Patientin zu kümmern. Ne? Ich habe so viele Kollegen erlebt, die gehen in so eine OP, die wuseln da irgendwie durch und ratsch, ratsch, ratsch. Ne? Das will ich gar nicht verallgemeinern. Ne? Ich habe ganz, ganz tolle männliche Kollegen, die sind begnadete Operateure, aber auch begnadete empathische Ärzte. Ne? Um Gottes Willen, ich weiß gar nicht verallgemeinern. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, alle männlichen Ärzte sind unfähig. Es ist einfach jetzt nur diese Studie, die ich wiedergebe. Was aber auch vielleicht damit zu tun hat, dass Frauen, um an diese Position zu kommen, bestimmte Operationen, lass es jetzt die Herzchirurgie sein. In der Herzchirurgie, du musst so Ellbogen zeigen, um da hinzukommen, weil es eine extrem männerdominierte Branche ist.
Ist das ja auch immer noch so?
Die Herzchirurgie ist extrem. Das sind sehr, sehr ego-gesteuerte Männer. Hört jetzt ein Herzchirurg zu.
Aber die werden wahrscheinlich so, weil das
ja,
so
das, da kannst du dich doch mit profilieren, oder? Die OP am offenen Herzen, das ist doch das, wo man, hey, ich habe hier gerade ein Herz operiert.
Okay, das
ich hatte
ist
dieses schlagende Herz oder dieses Lebenselixier, ich hatte es in der Hand und schlug in meinen Händen.
Ah, okay.
Ich habe zwischenzeitlich das Herz ausgeschaltet ne, und wegen mir lebt er jetzt weiter,
ja,
ne? So ein Frankenstein-Ding.
Ja, ja. Ja, schon krass, ne?
Ja, ja, und Frauen müssen, um eine führende Position, dass sie eben eine Operation selber durchführen können, mehr Ellbogen zeigen und haben dann vielleicht mehr Kompetenz, als entsprechender Mann das hat, ne? Also der einzelne Faktor an sich heißt nicht, dass jetzt jeder Operateur ein schlechter Operateur ist, nur weil er ein Mann ist, ne? Aber so diese vielen Faktoren, die so ineinander greifen. Naja, diese Fürsorge und diese Aufklärungsarbeit, also dieses Mitnehmen, diese Empathie, ne, dass das schon dazu führt, dass Ärztinnen sich mehr um ihre Patientin kümmern.
Ich habe auch mal gehört, dass Männer, wo war das nochmal? Ich glaube sogar du hattest mir das gesagt, dass unheimlich viele Männer denken, dass sie im Flugzeug landen können.
Ja.
Also dass Männer sich einfach schneller selbst überschätzen, während, also das, wenn ich das ja anspreche, das hatten wir ja auch irgendwie, dass Frauen manchmal viel unsicherer sind und viel, also du hast ja auch vor dem Podcast hier, vor der ersten Folge total tief gestapelt, ich weiß gar nicht, ob ich das alles weiß und jetzt ist es irgendwie die erfolgreichste Folge geworden und alle schreiben, hey, super, super cool, dass Männer dann mehr so sind, hier, ich kann das, obwohl sie es vielleicht gar nicht können, und wenn eine Frau sagt, ey, ich kann das, dann kann die das auch wirklich, ja.
Ja, ja, das hat sicherlich so, das ist so, glaube ich, so eine aktive, so eine passive Seite. Und auf der einen Seite denken vielleicht Männer wirklich mehr, dass sie es können, aber die kriegen auch viel, viel weniger negatives Feedback. Du musst halt
Patient stirbt, ist das schon negatives Feedback.
Ja, aber ich meine, jetzt, wenn sich jetzt ein Mann irgendwo hinstellt und eine Rede hält, dann ist es aber trotzdem der Mann und es wird viel weniger kritisiert. Ne? Ich meine, eine Frau, nimm dir jetzt mal Annalena Baerbock mal als Beispiel, ne, die einfach eine sehr hohe Position in der Politik bekleidet hat und dann wird darüber gesprochen, dass sie ein Blümchenkleid trägt.
Ja, man hätte darüber sorry, das, ich bin kein Grünen-Bäscher, aber ich finde Annalena Baerbock fürchterlich. Ricarda Lang wäre viel besser gewesen, gut, aber kurz.
Das geht ja jetzt gar nicht um sie als Person oder die Fähigkeit ihrer Politik. Es geht einfach darum, dass du als Frau sehr oft für Sachen kritisiert wirst, die überhaupt gar nichts mit dem zu tun haben, was du da gerade gesagt hast. Das Inhaltliche zählt da relativ wenig, sondern man hängt sich irgendwie in anderen Sachen auf. Ne?
Da muss ich aber sagen, jetzt wo Annalena Baerbock, die ja auch, weil sie halt auch sehr gut aussieht, da habe ich jetzt gedacht, irgendwie, wenn so ein George Clooney Politiker wäre, also auch bei Habeck hat man ja gesagt, hier mit seinem Wuschelkopf und so, oder? Und das, naja, okay.
Aber, ja, wie auch immer, ne? Aber selbst eine Angela Merkel, die ja jetzt auch nicht unbedingt auf den Laufsteg gehört, da wird ja auch ständig darüber gesprochen, wie die aussieht. Ne? Das ist halt einfach so ein.
Ja.
Ne? Ich finde aber auch, dass man sich da oft mehr an Fehlern aufhängt, als es dann bei Frauen so ist. Also Frauen müssen schon, wenn die auf die irgendwo sich hinstellen, dürfen die relativ wenig Fehler machen, weil die Fehler viel mehr gesehen werden, als es bei Männern der Fall ist. Ne? Aber eben umgekehrt auch, dass Männer sich oft mehr überschätzen, was auch mit dem Testosteron natürlich zu tun hat. Ne? Das führt natürlich dazu, dass, wie du schon sagst, Männer glauben, sie können Flugzeug landen. Ne? Ja. Weil wenn sie es dann doch nicht landen können, werden die weniger dafür kritisiert, wenn eine Frau das Flugzeug nicht landen kann. Weil das ist ja klar, ist eine Frau. Ne?
Wie ist das Verhältnis in der Medizin momentan? Also ich habe mal gelesen, dass immer mehr Frauen Medizin studieren und dass es sogar jetzt in Einzelnen, ich glaube Zahnmedizin war das, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass es sogar mehr Frauen mittlerweile in manchen
ist überall so.
Ja.
Also es werden immer mehr Frauen, also die Studienabgängerinnen sind 3/4 Frauen.
Drei Viertel.
Also irgendwas über 70%. Und die nachher bei den Führungspositionen hast du 10, 12, 13%.
Krass.
Na, also ich sag mal so, alle Männer, die Studienabgänger sind, werden irgendwann Chefärzte. So kann man es sehen.
Naja, wobei man weiß ja auch nicht, was in 20 Jahren sind, ne? Weil das mit den, dass so viele Frauen. War das schon vor 10 oder 20 Jahren?
Das ist schon sehr lange so.
Ist es so,
das
ja?
Das ist schon sehr lange so. Ja. Naja, und ich meine am Ende, es geht ja nicht um die Studienabgängerin, das geht auch um die aktuell praktizierenden Ärztin. Ne? Auch da ist das Verhältnis ähnlich.
Mhm.
Also der überwiegende Anteil an Ärztinnen sind Frauen, aber eben in den Führungspositionen ist es eine Minderheit.
Mhm. Und hast du das Gefühl, dass sich da gerade was ändert oder was würdest du ändern?
Es müsste grundsätzlich ein bisschen familienfreundlicher werden. Also es gibt eine benachbarte Klinik, da teilen sich zwei Chefärztinnen den Chefärztinnenposten. Sowas zum Beispiel. Also wir sind beide halbtags Chefärztin.
Ich finde sowieso eigentlich, das ist immer, das habe ich auch festgestellt, so aus meinem Musikkontext, wenn du zwei Menschen hast, die sich gegenseitig kontrollieren, ist das immer eine gute Sache.
Das auch, ja. Davon mal abgesehen.
So, und ne? ich fände es, glaube ich, sogar gut, wenn es auch zum Beispiel ein Mann und eine Frau wäre, weil dann hättest du aus beiden Geschlechtern das Positive, manchmal ist es ja auch gut, wenn man so hat und wenn man sich so gegenseitig reguliert oder
genau,
so.
Genau, ich sage ja auch nicht, dass alle Frauen viel besser arbeiten, ne, sondern die Mischung macht. Also ich habe ja in der Urologie, als ich angefangen habe, ich war die einzige Frau. Das war ein reines Männerteam und ich kann nicht sagen, denen tat das, glaube ich, ziemlich gut, dass ich ins Team kam.
Mhm.
Ne, die haben zwar gesagt, ja, der Umgang hier ist schon ziemlich roh und die Witze sind nur unterhalb der Gürtellinie. Jetzt kommt mal endlich eine Frau, dann wird es hier ein bisschen milder. Weil es mit mir ein bisschen schwierig, weil es verrohte noch mehr. Aber es war dann halt trotzdem so ein bisschen diese weibliche Empathie mit da drin.
Ja, aber das finde ich ja auch sowieso. Also ich finde, der Feminismus ist nicht besonders woke zu sprechen, sondern irgendwie sich einfach vernünftig zu verhalten. Also so kenne ich das zum Beispiel auch von zu Hause. Mein Vater hat sich immer sehr feministisch verhalten, hat immer auch Küchenarbeit und was weiß ich gemacht und so wurde es mir auch beigebracht, Aber natürlich hat mein Vater auch mal den einen oder anderen Spruch damals über Ali Schwarzer gebracht oder sowas. Und ich finde viel mehr, also dieser ganze plakative Feminismus, gerade von Männern auf Insta, der nervt mich auch.
Es ist schwierig, aber man muss natürlich sagen, grundsätzlich soll Feminismus ja allen zugutekommen. Und es geht ja auch nicht darum, also meine Freundin sagt immer zu mir, die halt zu Hause ist und Hausfrau ist, die denkt immer, dass ich ihren Lebensentwurf kritisiere und schlecht finde. Aber es ist ja gar nicht so. Ich will ja gar nicht sagen, dass alle Frauen jetzt arbeiten müssen und alle Frauen Beruf brauchen. Aber wenn sie von sich aus freien Stücken sagen kann, ich möchte zu Hause sein, ich möchte mich um meine Kinder kümmern, ich finde das auch toll, dass mein Mann Geld reinbringt, dann ist das zu respektieren. Mhm. Nur wichtig ist, dass alle Frauen, die das anders machen möchten, nicht als, wenn sie jetzt beruflich unterwegs sind und Kinder haben, als Rabenmütter dargestellt werden oder umgekehrt dafür kritisiert werden, dass sie sich auch gleichzeitig um ihre Kinder kümmern. Ich meine, wie oft muss ich auf der Arbeit alles stehen und liegen lassen, weil irgendwas mit den Kindern ist? Mhm. Ne? Oder so, sorry, ich muss morgen frei nehmen, weil Kind krank. Mhm. Ne? Und da muss einfach ein bisschen mehr Verständnis kommen. Mhm. Ne? Entweder halt, dass das zwischen Müttern und Vätern gleich aufgeteilt wird, aber eben auch, dass es möglich gemacht wird. Mhm. Ne? Und ich hatte halt einen Chefarzt, der hat zur damaligen Zeit, mittlerweile ist es anders, weil er keine andere Wahl hat. Jetzt hat er zwei Oberärztinnen, aber zu mir hat er damals gesagt, er würde auf gar keinen Fall, das schließt er komplett aus, eine Frau zur Oberärztin machen. Weil er wird ja schwanger und er will die Teilzeit, nur Oberärztin Teilzeit, das geht nicht. Das kann man nicht umsetzen. Und das finde ich halt schade, weil ich bin echt gut. Also ich hätte den Job echt gut gemacht. Mhm. Ne? Also nicht, dass ich jetzt mich da, aktuell sehe ich mich da nicht. Ne, ist jetzt gar nicht, dass
du hast ja jetzt quasi eine eigene Praxis. Ne?
So,
ne? Das
genau.
Ist ja auch, ja.
Alles gut, ich bin meinen Weg gegangen, aber ich finde es halt schade, dass mir aufgrund meines Geschlechts von vornherein diese Möglichkeit genommen wurde.
Was ist das überhaupt legal? Hätte das denn das so gesagt?
Nee, eigentlich gar nicht.
Also eigentlich
hätte ich damit richtig Stunk machen können, wenn ich es gewollt hätte.
Ja. Wobei auf der anderen Seite finde ich ja fast noch schlimmer, wenn das der Grund ist und man dann irgendwas anderes vorschiebt, ne?
Ja.
Finde ich einfach so.
Ja, er hat ja gar nichts vorgeschoben.
Ja, den meine ich ja.
Er hat ja ganz klar gesagt, so, du bist eine Frau, du kriegst Kinder, du willst dann Teilzeit arbeiten. Dich mache ich auf gar keinen Fall zur Oberärztin.
Wann war das? Wie lange ist das her?
Circa 10 Jahre.
Okay, ja. Das würde man heute, glaube ich, aber auch nicht mehr so straffrei sagen, oder was heißt straffrei? Aber
das kann man sich gar nicht mehr erlauben.
Weil
ich, also ehrlicherweise, die Mädels bei mir, die Assistenzärztin, die machen einfach einen verdammt geilen Job, die sind organisiert bis zum geht nicht mehr, ne? Die reißen echt einen ab, die springen ein, die unterstützen sich, ne? Was bei den Jungs aktuell auch so ist, die sind auch gut, die machen das auch toll, aber ich habe da schon in der Vergangenheit auch welche gehabt. Teamwork war ein Fremdwort, ne?
Mhm. Ja, da sagt man ja eh irgendwie, die Leute, die Mediziner sind und gar nicht mit Menschen umgehen können, die sollen einfach in die Forschung gehen, oder?
Ja, oder was weiß ich, in die Arbeitsmedizin oder so, wo du in irgendeiner Firma sitzt und da alle paar Mal den Blut abnimmst und das war's, ne?
Ja, ja.
Ja, da gibt's schon Möglichkeiten.
Siehst du denn, dass wir so, dass der Weg im Prinzip so weitergehen kann, wie es jetzt ist? Das ist das, was?
Nee, wie gesagt, also wenn die AfD an die Regierung kommt und die ganzen ausländischen Fachkräfte noch wegfallen, dann müssen sie die Frauen ja nehmen.
Das sieht ja gut.
Nee, das, wie gesagt, das wird irgendwann so sein, dass einfach mehr Frauen nachrücken. Die Urologie war ja ein reiner männerdominierter Beruf, ne? Und das ist jetzt mittlerweile total ausgeglichen. Das wird ja immer mehr so sein.
Aber
ne?
Das meine ich, also du meinst, ich wollte so deine Prognose wissen.
Ja.
Du meinst schon, dass sich schon das regulieren wird und mit den aktuellen Gesetzen,
denke,
und mit dem Weltbild,
ja.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das nicht total kippen wird,
ja.
Weil ich muss ehrlich sagen, vielleicht kriegt die AfD noch 2-3% dazu, aber ich glaube nicht, dass die AfD alleinige Mehrheit jemals in diesem Land hoffentlich wird.
Ich hoffe, du hast recht, aber ja, also es gibt so ein paar Vorreiterinnen, ne, auch jetzt Medizinerinnen, die da schon einen ganz guten Job machen.
Ja,
also ich bin ein Riesenfan von der Mandy Mangler, die ist Professorin für Gynäkologie in Berlin. Die ist, hat auch einen tollen Podcast. Die hat ein Buch geschrieben und die setzt, also die macht sehr, sehr viel für Frauenrechte in der Medizin. Ne? Mhm. Die hat zum Beispiel mal einen Kongress gemacht, wo nur weibliche Vortragende waren. Ne? Also sonst hast du ja häufig auf diesen Fachkongressen so einen Männerüberschuss. Mhm. Ne? Also alle, die reden, sind Männer. Und dann hat sie gesagt, da sitzt dann jemand im Publikum, der meldet sich, erzählt exakt das Gleiche, nur natürlich besser, ne, um aber auch einen Redebeitrag zu leisten. Und die wollte mal einfach, dass mal nur Frauen da stehen, ne, sowohl halt sehr Erfahrene als auch welche, die so ganz am Anfang stehen. Sowas zum Beispiel, oder halt auch dieses Buch. Dann hat sie zum Beispiel auch Aufklärungsbögen geändert, weil ja zum Beispiel die Klitoris, du hast es ja, diese eine Kette, die du erkannt hast, ja, ne, die korrekte Darstellung der Klitoris mit den Schwellkörpern, auf Aufklärungsbögen für gynäkologische Eingriffe überhaupt gar nicht dargestellt ist. Da ist halt diese kleine Klitoris-Eichel, dieses Knöspchen da, ist dargestellt, aber der Rest nicht. Und dann hat sie halt den Verlag angeschrieben, der diese Aufklärungsbögen macht, und gesagt so, ja, aber wie soll ich denn einer Patientin einen Eingriff im Becken erklären, wenn ich nicht die Klitoris und die Nervenversorgung der Klitoris mit erklären kann? Ne? Das muss man ja darstellen. Und dann haben die vom Verlag sogar auch gesagt, ja, können wir nachvollziehen. Und dann haben aber die Gynäkologen, die da mit drin saßen, gesagt, nee, das können wir nicht machen, das ist ja viel zu kompliziert. Das ist also so nach dem Motto, der weibliche Körper ist zu kompliziert, um einer Frau den zu erklären. Also so völliger Bullshit einfach. Ne? Aber das hat sie dann halt durchgesetzt, dass eben auf den Aufklärungsbögen vernünftig das dargestellt ist und die Bezeichnungen richtig sind. Ja, oder auch so Mitbestimmung unter der Geburt, weil ja Frauen unter der Geburt sehr viel Gewalt auch erfahren, teilweise auch geschlagen werden. Nicht mehr so extrem wie früher, aber das kam halt vor. Ne? So, jetzt stelle ich nicht so an. Ne? Oder allein.
Und ich habe auch mal was darüber gehört, dass bei Geburten auch so, dass, also auch Hebammen teilweise übergriffig waren, um das Kind damit so mit so einem Gerät dann da rauszuholen und die Frauen das nicht wollen oder irgendwie. Gibt's da so ein paar.
So eine Zang- oder Sauglockengeburt.
Ja, genau, die Sauglockengeburt. Das weil es denen einfach nicht schnell ging.
Ja,
ist schon länger her.
Klar, das ist natürlich dann auch wiederum der Zeitdruck. Ne? Ich meine, es gibt zu wenig Hebammen. Ne? Denen wird das jetzt natürlich noch schwerer gemacht mit den Honorarkürzungen oder Budgetkürzungen. Die sind zu wenig. Die können natürlich, müssen natürlich gucken, dass eine Geburt möglichst schnell geht, damit die anderen auch mitbetreuen können. Ne?
Ja, oder da sind wir wieder beim Gesundheitssystem.
Da sind wir beim Gesundheitssystem, aber eben auch so die Selbstbestimmung unter einer Geburt, das wird besser. Auf jeden Fall setzt sie sich dafür ein. Ja.
Was würdest du am Gesundheitssystem, was sollte man tun? Das ist ja vielleicht jetzt noch nicht mal so krass nur feministisch.
Das ist, genau.
Aber was würdest du tun, wenn du Politiker wärst? In welche Richtung sollte es gehen?
Also man sollte erstmal nicht am Gesundheitssystem sparen.
Ja.
Na, also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir Zuzahlungen für Medikamente zum Beispiel erhöhen, ja, wen trifft das denn? Die Zuzahlungen, die sind ja nicht gehaltsgesteuert. Ne? Das heißt, die Rentnerin mit 500 Euro im Monat, die ja auch nun mal mehr Medikamente braucht, muss mehr zuzahlen als der Manager von, was weiß ich, von einem Unternehmen, der ja wahrscheinlich privat versichert ist. Aber egal, ne? Du weißt, was ich meine. Ne? Also das finde ich ein Problem. Es trifft halt leider immer genau die, die es nicht treffen sollte. Und ich kriege es ja jetzt auch am eigenen Leib mit, dass wenn die Budgets gekürzt werden, wir einfach den normal versicherten Menschen nicht mehr die Leistung bringen können, die sie eigentlich gerne hätten oder die sie bräuchten. Ne?
Bist du dafür, dass es nur noch eine Krankenversicherung geben sollte, dass alle in einen zahlen?
Das wird nicht funktionieren. Das wäre schön, wenn wir alle im Gesundheitssystem gleichberechtigt wären, aber das lässt sich ja gar nicht finanzieren.
Das ist traurig. Mhm. Also wo ich finde, dass wir zum Beispiel im Gegenüber zu den USA noch so eigentlich noch so ein tolles Gesundheitssystem haben.
Haben wir auch.
Weil wenn man ja einfach sagen muss, wenn du in den USA Krebs hast, ja, dann hast du entweder ein paar hunderttausend Euro für deine Krebstherapie oder du kannst dich unter die Brücke legen und stirbst halt dann einfach daran. Das ist ja zum Glück in Deutschland noch nicht der Fall.
Ja, das sind Therapiekosten, die gehen in die hunderttausend. Ne?
Ja, ja. Mhm. Ja, ja.
Krass. Absolut. Ja.
Also da müsste man die Weichen stellen und das wird bei der aktuellen Politik wahrscheinlich so gar nicht gemacht. Warum, frage ich mich? Also warum? Das ist doch, also wenn ich mir denke, also wir fühlen uns von Russland bedroht und brauchen was weiß ich wie viele Milliarden, um aufzurüsten, jetzt mal hingestellt, ob das begründet ist oder nicht. Es ist doch auch klar, dass wenn wir das in der Medizin nicht machen und in der Bildung mit Sicherheit auch, dass das uns auf die Füße fallen wird.
Ich weiß nicht, warum denen das nicht klar ist. Ich sehe das genauso. Das ist am falschen Ende gespart.
Mhm.
Aber man will halt nicht denen an die Eier, die den Einfluss haben. Das ist das Problem.
Wer hat den Einfluss?
Naja, die ganzen Unternehmer, die ganzen Vermögenden. Ne? Du könntest ja mit einer Vermögenssteuer die Haushaltslücke besser stopfen als mit Kürzungen im Gesundheitssystem. Aber da sind wir jetzt sehr politisch.
Da sind wir jetzt sehr politisch, ja. Okay. Dann lass uns doch mal wieder zurück auf Feminismus kommen, weil da gibt's ja noch das Thema, Sind wir soweit durch mit dem, was du als Ärztin erlebt hast? Oder gibt's
du, ich könnte noch stundenlang darüber weiterreden,
erzähl doch gerne noch was, wenn dir noch irgendwas wichtig ist.
Also wir hatten ja jetzt letztens noch das Thema, dass auf dem Ärztekongress sich da Studentinnen hingestellt haben und über sexuelle Übergriffe gesprochen haben.
Ja.
Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, hat auch fast jede Ärztin erlebt in irgendeiner Form.
Von Chefärzten? Du auch?
Ja, sei es nur so ein Tätscheln auf den Hintern.
Hast du schon erlebt? Erzähl mal, was dir passiert. Also das, wo du sagst, ey, das war...
Nee, ich finde einfach, es war eine Berührung, die hat mir nicht gefallen.
Aber eine Berührung am Po?
Ja, am Po.
Ah, wirklich am Po?
Ja.
Also wir reden jetzt nicht, weil...
Nein, nicht hier oben der Rücken, ne?
Genau,
nee, war der Po.
Ich finde, es gibt ja immer, so das denke ich auch, es gibt ja immer einfach so, finde ich, es gibt ja körperliche Menschen, die da irgendwie so machen und das gar nicht...
Ja, so war es auch, aber es war halt mein Po.
Okay, ja. Das
gehörte aber, die Hand halt nicht hin.
Das ist aber was anderes. Also ich finde, das muss man nochmal differenzieren. Ja. Ne? Also ob du jetzt, also das gibt es nämlich auch bei Frauen. Es gibt auch Frauen, die sind sehr körperlich und die fassen mir natürlich nicht an die Eier. Die sind einfach nur sehr körperlich. Ja. Also das finde ich jetzt nochmal ein klarer Unterschied, ob du körperlich ein körperlicher Mensch bist oder ob jemand an den Po fasst.
Ich weiß, ich habe auch einen Kollegen, der kommt immer, der umarmt mich.
Man spürt das
ja
auch.
Gibt mir einen Kuss auf die Wange, aber das ist auch ein guter Freund von mir. Genau. So. Und das ist halt überhaupt nicht sexuell, gar nicht.
Genau,
ne?
Man spürt das ja halt auch, wie einer was macht. Ne? Das habe ich auch immer wieder, das spüre ich auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel im Club bin, so ein KitKat oder was weiß ich, und ich laufe so, dann passiert es mir schon manchmal, dass wenn es eng ist, dass ich hier an der Brust hängen bleibe oder dass ich, und dann erschrecke ich mich ja immer, weil ich natürlich auf keinen Fall übergriffig bin, aber ich habe bis jetzt die Erfahrung immer gemacht, dass das Frauen sofort checken, dass das jetzt nicht extra war. Oder dass sie da schon auch so ein Gefühl dafür haben, wann ist das extra und wann ist das...
Es sei denn, die wollen denken, dass es nicht extra war.
Ja. Und hast du da was gesagt in der Situation? Oder
nee. Das war mein erstes Weiterbildungsjahr. Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Das wäre jetzt anders.
Ärgerst du dich?
Ja, ärgere ich mich bis heute. Das wurmt mich bis heute. Ne?
Ja. Hast du denn nochmal die Erfahrung gemacht, wo dir was passiert ist, wo du was gesagt hast?
Ja, jetzt auf der Arbeit nicht, aber ich habe schon im Patientenkontakt habe ich das schon erlebt, ne, dass dann auch.
Erzähl mal die krassesten Storys.
Zum Glück habe ich keine krassen Storys erlebt, aber es kommt ja immer mal so was Verbales, ne, so ein das fängt dann meistens an mit, darf ich fragen, wie alt sie sind?
Mhm.
Nee. Geht sie nichts an. Ne?
Aber das
sage ich, aber ich sag mal so, vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht auch noch gesagt, hätte ich mein Alter dann verraten, ne? Aber ich denke mir immer, oder ich frage dann auch ganz oft, weil das sind auch manchmal Patienten von meinem Kollegen, ne, von meinem Praxispartner, der halt ein Mann ist, Mitte 50 ist, ne? Und oft stelle ich dann auch die Gegenfrage, haben Sie das meinen Kollegen auch schon mal gefragt? Wissen Sie, wie alt der ist? Und dann sind die schon mal so ein bisschen verdutzt, weil natürlich haben die den nie darauf angesprochen, wie alt er ist.
Mhm.
Ja. Ich finde, man kann schon so ein bisschen unterscheiden, spielt es jetzt irgendwie auf was Sexuelles raus? Oder ist es, ich meine, es gibt auch so ein Öhmchen, das dann irgendwie so fragt, so, wie geht's denn ihren Kindern? Und darf ich mal fragen, wie alt sie sind? Das ist ja niedlich. So,
aber das ist wieder das Gleiche, du spürst es.
Du spürst es, ne? So, und die nächste Frage ist dann irgendwie zum Beispiel so, ja, ich frage ja nur, weil, ja, bei mir und meiner Frau, da läuft's ja auch nicht mehr so gut im Bett. Dann kommt halt sowas dahinter. Dann weißt du natürlich schon direkt, wie das gemeint ist, ne?
Aber auch schlecht, ne? Also.
Ja. Naja, aber wie gesagt, man spürt, wie es gemeint ist. Ich bin auch schon von Patienten nach einem Date gefragt worden. Aber auch das kann nett sein. Und dann kann man auch sagen, finde ich mega mutig, das zu fragen, weil das kann ja wirklich sein. Er findet mich einfach sympathisch und möchte gerne näheren Kontakt haben, was ja auch nicht verwerflich ist, auch wenn ich seine Ärztin bin. Das ist ja nur menschlich. Und dann kommt es aber immer darauf an, wie man das fragt.
Ja, finde ich auch.
Und wenn man dann das ganz nett fragt, dann mache ich es halt trotzdem nicht, aber es ist mutig. Ich finde es mutig, gerade in so einer Hierarchie, ne, wo ich halt die Ärzte mit einer Hierarchie deutlich über ihm stehe, trotzdem den Mut zu haben, das zu fragen, das respektiere ich dann auch. Das finde ich toll.
Mhm. Ja, ich finde auch immer so, gerade beim Ansprechen, das hatten wir in der letzten Folge, also nicht in unserer letzten Folge, davor haben wir auch darüber gesprochen, mit dem Mike, mit dem Techno-Mike, dass dass es so viele Reels gibt, wo gesagt wird, wie es nicht geht, was man alles nicht macht und dann, dass man einfach auch mal sagt, so geht's. Ja. Ne? Und da finde ich einfach immer so, sei mal ehrlich, also wenn jemand sagt, hey, Frau Doktor, ich finde Sie attraktiv und könnten Sie sich vorstellen, mit mir mal Abendessen zu gehen, da kann auch keine Frau sagen, ey, das war übergriffig oder so. Man kann ja fragen.
Ja, aber es ist dann schon so ein bisschen auch die Körpersprache, die Blicke, die einem zuwerfen. Und und wenn dann irgendwelche ekligen Kommentare dazukommen, dann weiß man schon direkt, in welche Richtung das geht. Ne? Also das passiert halt schon manchmal. Das kann ich unterbinden. Also dann, dem Letzten habe ich dann auch gesagt, so ich breche jetzt die Untersuchung hier ab, auf diesem Niveau machen wir das
weil
nicht.
Weil das so krass wurde,
ja?
Ja. Krass. Und wie hat er reagiert?
Nee, die sind dann eingeschüchtert, da rechnen die nicht mit.
Ah, okay, ja.
Ich verlasse dann auch den Raum und schreibe dann, wir haben dann ja immer Patientenakten und dann mache ich da auch wirklich einen Eintrag, dass dieser Patient von mir nicht mehr behandelt wird.
Krass, wie das darf davon? Ich.
Ach nein, das ist vielleicht in den letzten 5 Jahren eine Handvoll.
Ah, okay.
Nein, das ist überhaupt nicht häufig. Und ich will jetzt auch nicht sagen, alle Patienten sind irgendwelche Schweine, die mich nur als Sexobjekt sehen. Ne?
Aber was ist denn da, das interessiert mich jetzt schon, was ist denn da konkret passiert, dass du gesagt hast, nee, dich nicht mehr? Also was hat er da gesagt?
Nee, mir reicht es schon, dass der mich sexualisiert und eben sagt so, ja, er möchte gerne mit mir näheren Kontakt haben, weil bei seiner Frau läuft es ja nicht so gut.
Okay.
Ja. So, das ist für mich schon Grund genug zu sagen, den möchte ich nicht.
Okay. Ja.
Ich habe ich auch ein bisschen das Glück, dass ich, wenn ich einen Raum betrete, ich bin sehr groß, ne, ich bin kein zierliches Mäuschen, ich bin laut und offen und aufgeschlossen, dass viele sich da vielleicht weniger trauen, was zu sagen.
Mhm.
Ja, und das hat mich, glaube ich, aber auch, was jetzt meine berufliche Laufbahn betrifft, natürlich auch war auch von Vorteil.
Gut.
Dass ich da jetzt nicht so, also ich sehe mich bis auf diese Situation mit, ich mache keine Frau zur Oberärztin, ich mich persönlich nicht so sehr benachteiligt, außer dass ich natürlich in diese Teilzeitschiene nach der Geburt meiner Kinder reingerutscht bin.
Gender Health Gap.
Ja. Das ist jetzt das Umgekehrte. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, dass ich als Ärztin, was ja nicht nur als Ärztin so ist, sondern alle Frauen in irgendwelchen höheren Berufen betrifft. Und jetzt sind wir auf der Patientinnenseite. Es ist tatsächlich so, dass Frauen bei bestimmten Erkrankungen schlechter diagnostiziert werden und schlechter behandelt werden, als das bei Männern der Fall ist. Ne, zum Beispiel der Herzinfarkt.
Mhm.
Ne? Der Herzinfarkt, das kennt man so dieses klassische Symptom mit den Brustschmerzen, der Ausstrahlung in den linken Arm. Das ist bei Frauen gar nicht so. Also kann natürlich auch sein, dass eine Frau genau das Symptom hat, aber bei Frauen äußert sich ein Herzinfarkt oft anders. Ne, was,
wie?
Mit Schmerzen, die so ein bisschen den Hals hochziehen vom Rücken, so den Hals hochziehen.
Woran, warum ist das so? Also weil ich denke mir so, Herz ist Herz.
Ja,
haben wahrscheinlich auch die Männer damals gedacht.
Genau, ja,
ne?
Nicht ganz. Also ja, Frauen werden ja oft als kleinere Männer betrachtet, aber ein Frauenherz arbeitet ganz anders. Nee, tatsächlich ist das Männerherz größer. Das Männerherz ist größer und muss dementsprechend, was größer ist, kannst ja mehr Volumen mit einem Schlag pumpen, muss ein Frauenherz mehr pumpen. Ne? Zum Beispiel. Also der Herzmuskel einer Frau ist ganz anders als der Herzmuskel eines Mannes. Ne?
Mhm.
Und damit hat das wahrscheinlich zu tun. Ne? Und dann kann es halt viel oft sein, dass bei Frauen ein Herzinfarkt einfach auch übersehen wird.
Auch immer noch.
Auch immer noch, ja. Genau, aber, weil das in den Lehrbüchern überhaupt gar nicht so beschrieben
man,
wurde.
Man hat das denn ja irgendwann festgestellt, dass das so ist, ne? Das ist so ein Gender Health Gap.
Ja.
Sehen das eigentlich alle in der Medizin ein, dass es ist? Weil ich muss ja
auch. Das ist eine sehr gute Frage.
Ich bin ja auch nicht der krasseste Feminist.
Ja.
Ne? Aber als du mir das erklärt hast, habe ich sofort gesagt, ja, alles klar, das sehe ich ein.
Ja.
Einfach, das ist ja ein Fakt. Das ist ja so.
Ja, das ist so, dass ist halt auch ein bisschen auch dieses, wie Frauen kommunizieren, ne? Dass Frauen, auch wenn die ein Problem haben, länger brauchen, um das Problem zu äußern und ein Mann dann schon gar nicht mehr zuhört, weil ein Mann schlecht zuhören kann, dass die Kombination aus weiblicher Patientin und männlichem Arzt oft sehr, sehr schwierig ist. Ne?
Mhm.
Und Frauen anders mit Schmerz umgehen. Also Frauen sind zum Beispiel gewöhnt, Schmerzen zu haben. Die haben mehr oder weniger jeden Monat Schmerzen.
Mhm.
Ne? Oder irgendwie eine Geburt oder wie auch immer. Ne? Also sagen wir, die haben jetzt ihren Regelschmerz, der kommt, der geht auch wieder. Ne?
Deswegen sagt man ja auch Männergrippe. Ne?
Ja, also ich habe ja ständig in der Praxis diese Männer, die kommen dann und sagen, es zieht hier so. Und ich mir immer so denke, ja, bei mir zieht's auch ständig. Was willst du jetzt hier? Die haben natürlich in 99% der Fälle haben die gar nichts. Ne? Die wollen einfach nur wissen, dass sie keinen Hodenkrebs haben, dann sind die glücklich und gehen nach Hause. Ne? Die machen dann natürlich.
Wobei, das wollen wir jetzt hier nicht negativ da sehen, weil Männer gehen zu wenig zu Ärzten.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nur ist natürlich das Symptom von Hodenkrebs nicht unbedingt ein Ziehen in der Leiste. Ne? Also es tut schon, kann schon auch wehtun. Ne? Aber das wissen die als Laien nicht. Ne? Ich möchte auch jetzt gar nicht, dass Männer mit Leistenschmerzen nicht mehr zu mir kommen. Ja, auf gar keinen Fall. Ja. Ne? Aber es ist dann halt oft so dieses leichte Ziehen, womit die dann schon eine Ärztin aufsuchen. Wohingegen Frauen, muss man so ein bisschen im Unterleib zwickt, die sagen, ja, so irgendwie Regelbeschwerden, was weiß ich, irgendwie gerade eine Zyste oder irgendwas, so geht schon wieder weg, ne?
Ja, okay.
Ja. Und dann aber ernstere Beschwerden eben vielleicht zu spät erkannt werden. Da muss man sich manchmal einen Unterschied so ein bisschen klar machen. Und was halt auch ein Riesenproblem ist, die Studiendesigns. Ne? Also es war bis in die 90er so, dass Frauen gar nicht in Medizin oder wenig in medizinische Studien aufgenommen wurden. Ich meine, ja.
Ist es denn, hat man das jetzt, was hat man geändert und was muss noch geändert werden?
Also man hat Frauen mehr mit reingenommen, aber natürlich am liebsten Frauen, die nicht mehr in der Lage waren, Kinder zu kriegen. Also was sie schon als kompliziert ansehen, ist der Zyklus. Dass natürlich Frauen in ihrem Zyklus vielleicht unterschiedlich auf bestimmte Medikamente reagieren und man das dann schwierig testen kann, weil je nachdem, in welcher Phase des Zyklus ist, die vielleicht anders drauf reagieren. Und das ist jetzt halt wieder der Punkt mit dem Contergan-Skandal damals. Da hat man ja Frauen, die schwanger waren, ein Schmerzmittel gegeben, was am Ende eben Fehlbildung bei den Kindern verursacht hat.
Und das ist passiert, weil man nur Männer getestet hat?
Nee, das ist passiert, weil man Frauen ein Medikament gegeben hat, ohne es genau zu kennen. Und deswegen macht man sich eben Sorgen, oder eben die Folgen zu kennen. Ne? Und deswegen macht man sich eben Sorgen, Schwangere in die Studie mit einzubeziehen, weil man die Sorge hat, dass man dann dem ungeborenen Kind Schaden zufügt. Aber man kann unter bestimmten Bedingungen auch Schwangere sicher in Studien einbringen. Das ist ja auch wichtig.
Hat man denn früher... Also ab wann wurden denn Frauen in Studien mit eingebunden? Oder ist das gar nicht Gender Health Gap?
Das ist eine absolute Gender Health Gap, weil du ja ein Medikament, wenn du das nur an Männern testest,
ja, eben, meine ich
gar
ja.
nicht sicher an Frauen ja, ja. anwenden kannst.
Genau, also ja. Ich bin ja kein Mediziner, aber ich würde ja schon von vornherein sagen, hey, wenn du es an Männern testest, müsstest du es auch an Frauen testen.
Ja,
weil nur weil du es an einem Affen testest, ja. Du musst ist ja das Ratten, Affen und dann Menschen.
Genau,
ne?
Ja, aber selbst bei Tieren nimmt man nur die männlichen Tiere. Weil die weiblichen Affen haben auch einen Zyklus, den auch zu kompliziert. Ne? Und es würde einfach bedeuten, dass du viel, viel mehr Probanden brauchst, um dann eine vernünftige Aussage
zu treffen. Wann ist man da drauf gekommen? Wer hat das als erstes dieses Problem beschrieben? Oder?
Also das ist so ungefähr seit den 90er Jahren so, dass man das ändern wollte, aber es ist natürlich immer noch nicht so.
Es dauert so seine Zeit.
Es ist immer noch nicht 50-50, das kann man nicht sagen. Aber es ist mittlerweile so, dass wirklich dann auch jetzt Frauen in den Studien sein müssen, ja.
Okay, also das heißt, dieses Gender Health Gap, das ist im Prinzip mit der aktuellen Rechtslage okay und wir müssen jetzt einfach noch ein bisschen warten, bis sich das alles reguliert hat oder muss noch dringend was geändert werden?
Ja, also ich finde schon alleine, dass wir erst seit kurzem wissen, wie die Klitoris aufgebaut ist. Das finde ich ja schon ein Unding. Warum hat man sich damit nicht beschäftigt? Ne? Mhm. Oder das Thema, wenn du einer Frau die Gebärmutter entfernst.
Naja, also das heißt, wer wusste nicht, wie eine Klitoris aussieht? Ich wusste es vielleicht nicht, aber...
Ich auch nicht. Ich habe Medizin studiert vor 20 Jahren. Da in keinem meiner Anatomiebücher war die Klitoris richtig dargestellt.
Das ist wirklich krass.
So, ne? Und du musst natürlich einen Frauenkörper richtig verstehen und richtig kennen, um den richtig zu behandeln, ne? Und es wird ja auch viel so aus männlicher Sicht erzählt. Zum Beispiel jetzt mit der Gebärmutterentfernung. Man hat ja früher, wenn ich die älteren Patientinnen sehe, die sagen dann, ich habe keine Gebärmutter mehr, dann frage ich, warum denn? Weiß ich nicht, ich wollte ja keine Kinder mehr, da hat man die damals einfach mit weggenommen. Ne? Das hat man halt einfach gemacht, vielleicht gab es einen Grund, aber jetzt keinen, wofür man heute noch eine Gebärmutter entfernen würde. Mhm. Ne? So einfach die Gebärmutter als rein funktionelles Organ zum Aufwachsen eines Fetus zu sehen. Ne? Was natürlich Blödsinn ist, weil die Gebärmutter natürlich auch noch andere Funktionen hat. Mhm. Und die Gebärmutter zu entfernen und dann bei der Aufklärung zum Beispiel auch nicht über Sexualität zu sprechen. ist auch ein Problem.
Weil durch die, wenn man die Gebärmutter entfernt, hat man, geht auch, verändert sich die Sexualität.
Genau, die Sexualität verändert sich. Die Gebärmutter macht es ein Muskel, ne, die kontrahiert beim Orgasmus. Das heißt, der Orgasmus wird sich verändern. Dann
vermutlich ins Negative, oder?
Vermutlich ins Negative. Und dann hast du, das wird schon berichtet, aber auch nur, weil es natürlich auch was ist, was die Männer betrifft. Wenn die Gebärmutter komplett mit Gebärmutterhals entfernt wird, verkürzt sich der Scheidenkanal. Und das macht halt penetrativen Geschlechtsverkehr schwieriger, teilweise sogar schmerzhaft. Das wird beschrieben, aber das ist natürlich auch was, das...
Nochmal, das muss ich richtig verstehen. Der Scheidenkanal wird kürzer, wenn die Gebärmutter entfernt wird,
genau.
Weil sich dann die Wand da, weil hier ist die Gebärmutter, sagen wir mal, und bis jetzt ist da so noch Platz und dann schiebt sich das hier so vor. Und deswegen
du nimmst halt einen Teil vom oberen Scheidenende mit weg.
Okay.
Na, weil da der Gebärmutterhals, der ragt ja so ein bisschen da so rein und wenn du den mit wegnimmst, hast du halt so ein Stückchen weniger. Deswegen, man operiert es ja in der Regel Gebärmutterhals erhaltend, ne? Eben aus dem Grund und eben auch, weil es Stabilität noch gibt für den Beckenboden, ne? Aber früher alles weg, ne?
Hm. Aber nochmal die Frage jetzt.
Ja, die ausgewichen.
Ja, die eigentliche Frage war, geht das jetzt alles auch so seinen Weg? Oder also was müssen wir verändern? Was sollte man noch? Ich meine, weil das ist ja immer klar, es ist ja wie bei allem. So, irgendwann hat man sich mal überlegt, dass Homosexualität nicht illegal sein sollte. So,
zumindest
im weitesten
in Deutschland.
Sinne, genau. So, und dann hat es halt auch schon seine paar Jahrzehnte gebraucht, bis man sagt, okay, Homosexuelle dürfen jetzt heiraten.
Ja.
Aber es war relativ schnell klar, dass das jetzt so diesen Weg geht, bis es dann halt auch irgendwann, also Angela Merkel hat ja noch gesagt, Homosexuelle heiraten, ich weiß nicht, bis sie dann irgendwann sich quasi dafür entschuldigt hat. Und wird das genauso beim Gender Health Gap passieren, wenn es gut läuft? Oder siehst du da muss man da sehr krasse Weichen noch stellen?
Ich denke schon, weil man ja, wie gesagt, immer noch nicht so weit ist, dass man das vernünftig mit den Medikamenten so macht und auch, dass Frauen nach wie vor anders behandelt werden im Sprechzimmer als Männer, das ist ja auch nach wie vor so.
Mhm.
Und ich habe nicht das Gefühl, dass es besonders präsent ist im alltäglichen Leben. Na, also wir haben immer noch so diese. Also es gibt so ein paar Praktiken, die ich auch total hinterfrage. So, warum muss man eine Frau auf einem Untersuchungsstuhl, warum muss man denen die Beine festmachen? Also ich verstehe die Gründe, aber ich finde sie faden. Ja, aber auf so einem Untersuchungsstuhl, wenn man jetzt einen Eingriff macht, ne, dass man dann die Beine einfach mit so einem Klett festmacht.
Wird das gemacht? Verstehe ich nicht.
Ja, das wird gemacht. Nicht überall, aber das wird gemacht.
Weiß ich nicht, ob ich das zulassen würde, kann man da als Frau nicht rein, so wenig.
Mhm. Kann man, ja. Aber es ist ja oft dann so, die kommen dann dahin und dann hast du da halt den, ne, bist ja einfach total untergeordnet und machst es dann einfach, ne? Machst es dann mit.
Mhm.
Also ich sehe da noch sehr viel Ausbaubedarf.
Ja, erzähl was.
Ich glaube, wie gesagt, dass Frauen da mehr berücksichtigt werden. Also allein schon, ich finde dieses, ich bin da in einer Untersuchung mit einer Frau und es kommt einfach, jemand macht die Tür auf und kommt dann da rein. Das geht gar nicht.
Mhm.
Na, das macht man nicht. Wir haben da zwar so einen Sichtschutz mittlerweile vor, aber ich schmeiß die vehement aus, auch wenn es der Chefarzt ist, ne? Sag ich raus hier.
Und?
Ja, der geht.
Der geht dann auch.
Der hört auf mich mittlerweile.
Ja, das glaube ich halt auch immer so ein bisschen. Klar, man muss auch die Männer kritisieren, aber ich glaube halt auch, wenn Frauen sich einfach mal auf den Tisch hauen oder so, dann sagen auch viele Männer ja okay, ne? Also das, weil die das halt auch so unter Männern gewohnt sind, ne? Dass da ein anderer Mann eine Ansage macht und Frauen machen das vielleicht eher nicht so. Und wenn es so eine Frau halt auch macht, dann ist auch, also merke ich auch an mir selber, wenn ich so eine Ansage,
Total.
Sehe ich halt ein. Ne?
Aber ich finde, dass viele Frauen so als sexuelles Individuum wenig gesehen werden. Also dass Frauen eine Sexualität haben, das wird oft nicht gesehen.
Hm.
Ich hoffe, dass sich da vieles noch ändern wird.
Ich
bin auf jeden Fall, ich gebe mein Bestes zum Thema Frauengesundheit.
Sehr gut.
Ja. Aber wir dürfen natürlich auch jetzt nicht nur immer nur die Frauen sehen. Nochmal irgendwie auch so ein Thema. dass ja in den ganzen Medizinbüchern, zum Beispiel jetzt bei Hautkrankheiten, das immer an weißen Menschen dargestellt wird und nicht an schwarzen, bestimmte Hautkrankheiten. Ne? Das ist auch so ein Thema, dass bestimmte Hautkrankheiten bei Schwarzen ganz anders aussehen als bei Weißen.
Habe ich aber auch zum Beispiel, hat mir das schon mal eine Hautärztin erzählt, dass sie da einfach auch super Schwierigkeiten hat, wenn ein Schwarzer zu ihr kommt.
Ja.
Sie hat es halt nie gelernt.
Ja.
Und das Ding ist ja halt auch immer, das muss man ja auch sagen, wenn du halt, weiß ich, 95%, also wenn du es bei Schwarzen gut erkennen willst, dann brauchst du ja, du musst es ja täglich machen. Das ist ja wie mit allem. Ne? Alles, was du oft machst, da bist du besser drin, und alles, was du noch nie gemacht hast, da bist du unsicher drin.
Ja. Ne? Ich hatte, also letztens war auch eine da, die oder angekündigt, stand auf einem Termin, eine beschnittene Frau. Die kam nicht. Ich war ein bisschen dankbar dafür, weil ich mir nicht sicher war, wie ich mit der Situation umgehen sollte, weil ich es einfach noch nie gemacht habe. Ne?
Da gibt es ja auch drei unterschiedliche Grade, wie das gemacht ist. Der erste ist, glaube ich, nicht ganz so übel und der letzte ist, glaube ich, ganz
genau,
übel.
Ja, genau. Die ersten Grade, die erkennst du auch eigentlich so gar nicht richtig. Ja. Ne? Sie kam jedenfalls nicht, aber da habe ich mir auch gedacht, meine Güte, ich habe mit sowas überhaupt gar keinen Umgang in meinem alltäglichen Leben. Und da kenne ich mich nicht mit aus.
Aber
davor hat man dann Sorge, ne?
Ja, ich meine, wobei dann muss man ja auch, kann man ja auch gar nicht so viele Vorwürfe machen, weil es ist ja gut, dass es nicht so viele beschnittene Frauen gibt.
Nein, es ist sechsstellig in Deutschland.
Sechsstellig? Also echt jetzt?
Ja. Zwischen 100 und 200.000 Fälle in Deutschland.
Die aber nicht hier beschnitten wurden. Die dann,
aber das Problem ist, dass die halt, wenn die dann irgendwie in Urlaub fahren, nach da, wo sie herkommen oder wo die Familie lebt, dass dann da auch dann...
Ist ja nochmal ein Riesenthema. Wäre auch mal ein interessantes Thema für den Podcast. Wenn da eine Frau drüber sprechen wollen würde, boah, das würde mich ja super krass interessieren.
Naja, oder welche Gruppe oder Randgruppe wir auch gar nicht beleuchten, die Transmenschen. Dass die natürlich auch total durchs Raster fallen. Dass jetzt ein Transmann, der aber noch eine Gebärmutter zum Beispiel hat, der muss ja auch zur Vorsorge.
Ja.
Ne?
Ja.
Der muss ja genauso zur Gynäkologin gehen, wie ich das auch muss. Ne? Und da eben auch viele Berührungsängste haben oder auch nicht vernünftig mit umgehen oder vielleicht auch herablassend mit umgehen. Ne?
Wobei ich finde, es ist manchmal auch so viel Angst dann dabei, damit richtig umzugehen. Ne? Ich habe auch schon mal gesagt, dieses, man darf Leute nicht fragen, wo sie herkommen. Ne?
Ja, schwierig.
Ich habe da eine komplett andere Erfahrung gemacht. Ja. Klar, sehe ich keinen, sage ich mal, schwarzen Menschen und das Erste, was ich sage, wo kommst du denn her?
Ja.
Aber wenn man sich irgendwie 20 Minuten unterhält, und du fragst, interessierst dich für den Menschen und fragst danach, habe ich es noch nie erlebt, dass jemand das doof fand.
Nee.
Also ich habe auch schon mal gefragt, findest du es doof, dass ich das frage?
Ja.
Nee, finden die meistens nicht doof.
Das ist
doof,
ja auch einfach Interesse an der Person.
Ja, finde ich auch.
Finde ich auch schwierig, das immer so pauschal.
Und weiß ich nicht, ich glaube, wie wir das ja auch eben, als wir so privat gesprochen haben, schon mal hatten, vielleicht auch einfach so eine ganz brutale Ehrlichkeit.
Ja.
Einfach so brutal sagen, ja, ich habe hier gelesen, sie sind beschnitten. Ehrlich gesagt habe ich das, ich helfe Ihnen sehr gerne, ich habe das aber noch nie gesehen.
Ja, genau.
Und so, ich wollte Ihnen das nur sagen, dass ich da völlig unerfahren bin, aber ich glaube, ich kriege das hin.
Ja.
Also dann würde ich mich, glaube ich, auch als Person super, super wohl damit fühlen. Ne?
Total.
Also bin ich aber auch so generell, unabhängig jetzt von dem Feminismus-Thema, einfach so eine entwaffnende Ehrlichkeit, einfach zu sagen, so, hey, ich finde das ein bisschen komisch oder das ist so und so und so und so und so, habe ich auch festgestellt, zum Beispiel mit behinderten Menschen, dass denen es viel lieber ist, so, wenn so Leute so gucken oder was hat er denn so, dann frag halt, warum das halt so ist. Und dann erklärst es dir und dann ist der Elefant aus dem Raum.
Total. Aber ich finde, da muss auch so ein bisschen, ein bisschen die Scheu genommen werden, ne? Weil ich meine, selbst in Kliniken, wo geschlechtsangleichende Operationen gemacht werden, wird das ja auch oft, werden die auch oft als Freaks gesehen, ne? Obwohl das da eine Tagesordnung ist. Und dann dieses, sagen wir einfach S. Ja, nee, Ne, nicht alle Transmenschen sind non-binary. So, die haben schon ein Geschlecht.
Die wenigsten, wenigsten Transmenschen so. Sind non-binary, ne? Sogar, genau. Sonst wären sie ja keine Transmenschen.
So, ne? So. Also es ist einfach so, also S ist überhaupt gar nicht das Pronomen, was richtig ist. Nicht, ne? Nee, so, nee. Es ist einfach, das ist so herablassend, warum?
Ja.
Ne? Also, klar, es ist irgendwie schwierig, wenn die Person noch aussieht, äußerlich wie ein Mann, aber eben eine geschlechtsangleichende OP hat, dann zu sagen, das ist eine Frau, dass man sich da mal verspricht.
Ja.
Aber dann kann man sagen, sorry, sie, ne?
Ja. Ja, aber da ist auch immer so.
Das ist respektlos.
Ja, ja, voll. Die Frage ist immer, wenn man es extra macht, ne? Ich habe mich zum Beispiel mal länger mit einem schwulen Kumpel unterhalten, der, sag ich mal, zwischen 55 und 60 ist, ne? Und der hat das ganze Zeit während des Podcasts Transe gesagt.
Ja.
Aber weil das in seiner Zeit, als er homosexuell sozialisiert wurde, sage ich mal, überhaupt noch kein Schimpfwort war. So, ne? Und ich meine, ich habe den dann halt auch nicht verbessert als Heterotyp. Ich verbessere jetzt hier den schwulen Mann oder so. Ich habe das da einfach mal so hingenommen. Aber ich fand das auch irgendwie total okay, weil man einfach gemerkt hat, dass er das in keiner Form abwertend meint. Mhm. Und ich habe auch immer das Gefühl, wie du das auch spürst mit der Berührung, Menschen spüren das, ob du es böse oder nicht böse meinst. Und wenn du es nicht böse meinst, dann sind die Leute, die auch nicht böse, dann sind es immer nur die besonders, Schlaumeier.
Ja, total. Aber wie gesagt, ne, also Gender Health Gap sollte halt nicht nur Benachteiligung der Frauen mit berücksichtigen, sondern eben auch Benachteiligung aller. Ja, Frauen sind eigentlich gar keine Randgruppen, ne? So 50% der Bevölkerung. Aber sagen wir mal denen, die in Deutschland etwas weniger vertreten sind, wie jetzt eben schwarze Menschen oder ach, ich meine auch generell alle verschiedenen Ethnien, die haben alle andere Risikofaktoren oder sprechen ja auch anders auf Medikamente an, ne? Oder sonst eben Transmenschen, die da leider komplett durchs Raster fallen.
Ja. Ist nichts mehr so zu sagen, oder?
Nee.
Gut.
Gut.
Gut. Ey, dann danke ich dir vielmals, dass du mal wieder hier warst. Mhm. Und genau, ihr schreibt natürlich in die Kommentare, was ihr davon haltet und so weiter. Und ja, vielleicht gibt es ja die Gelegenheit. Ihr könnt ja mal schreiben, ob es noch andere Themen gibt, die wir hier aus dem medizinischen Bereich mit Lea machen können.
Gerne.
Dann kommst du nochmal wieder. Ich sag tschüss und bis nächste Woche. Danke, Lea.
Gerne.
Cool.
Boah, ist mir warm.
Ja, ja, ja.
Oh, Hilfe.